Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Heute sind wir mal nicht im Podcast-Studio, das sieht man. Und für alle, die nur zuhören, die werden es auch ein bisschen hören. Wir sind da nämlich mitten im Musiktheater in Linz und da findet in knapp 1,5 Stunden eine große Veranstaltung, nämlich Land der Möglichkeiten, statt. Und auf der Bühne da unten wird eine ganz tolle Keynote-Speakerin sein und die sitzt jetzt hier bei uns vorweg noch für unsere neue Folge. Und die ist für alle, die irgendwie endlich den Mut haben wollen, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, die vielleicht vor einer großen Entscheidung stehen oder die irgendwie ungeduldig auf ihren Erfolg warten. Denn Nina Ofenloch hilft Unternehmen dabei, mutig Herausforderungen zu begegnen und zum Umsetzen anzuregen. Sie ist Bestseller-Autorin, Mentorin, Retreat-Host und sie pendelt zwischen Deutschland und Kenia und viele werden sie auch aus dem Fernsehen kennen. Und heute ist sie hier bei uns. Liebe Nina, ich freue mich sehr, dass du dir vor deinem großen Auftritt auch noch für uns Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Und wir beginnen mit, wie immer, mit einem kleinen Gedankensprung. Ich werf dir so kurze Wortfetzen hin und du wirfst mir die Ergänzung dazu zurück.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Mut ist,
aus der Komfortzone rauszugehen, obwohl man Angst hat.
Ah, darüber sprechen wir nachher noch.
Yes.
Ganz im Detail. Das wichtigste Werkzeug auf einer Baustelle.
Geduld.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Darüber denke ich gerade häufig nach.
Sonne, Sommer, Wärme.
Das würde ich nie wieder tun.
Ohne Baufirma bauen.
So geschehen?
Ja.
Okay.
Ja, ich war Bauleitung.
Das wirst du dann auch noch näher erklären. Der beste Fehler meines Lebens.
Der beste Fehler. Ach so, ja, für mich Fehler sind für mich Lernprozesse.
Das habe ich mir so aus deinem Lebenslauf heraus
gedacht.
Gedacht,
ne?
Ja, dass du nicht den einfachen Weg wählen wirst, das war eigentlich für dich schon lange klar. Mit 18 wolltest du Kriegsreporterin werden oder Revolutionsanführerin. Deine Yes. Vorbilder waren Mahatma Gandhi und Nelson Mandela. Und deshalb hast du zuerst mal Rechtswissenschaften studiert.
Richtig.
Aber du wurdest regelmäßig aus dem Hörsaal rausgeworfen. Warum denn?
Weil ich regelmäßig Dinge in Frage gestellt habe. Und meine Professoren fanden es nicht so lustig und haben mich dann hin und wieder des Raumes verwiesen.
Keine Details mehr, okay. Irgendwann hast du dann beschlossen, als du dein Studium schon abgeschlossen hast, ich verkaufe alles und gehe nach Afrika.
Mhm.
Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert?
Jetzt müsste ich wahrscheinlich sagen, die waren alle schockiert, aber mein näheres Umfeld, insbesondere meine Eltern, die kennen mich. Und die haben mich schon immer supported. Die haben gesagt, Kind, wenn du da Lust drauf hast, gute Reise.
Was war da genau dein Plan in Afrika?
Ich hatte tatsächlich gar keinen Plan in dem Sinne. Ich habe zu der Zeit schon online arbeiten können. Ich unterstütze nämlich auch Unternehmen, also nicht nur Selbstständige und Privatpersonen, sondern biete auch Mindset-Trainings und Leadership-Trainings für Unternehmen an, arbeite viel online und als der Winter mal wieder nahte und mir kalt wurde, habe ich beschlossen, ich gehe doch jetzt mal dahin, wo es das ganze Jahr über warm ist. Ich hatte auch irgendwie Italien im Kopf und so, aber dann habe ich mir Temperaturen angeguckt und habe irgendwie gesehen, 16 Grad im Winter. Dachte ich, nee, das ist mir ein bisschen zu frisch. Und mich hat es irgendwie schon immer nach Afrika gezogen, keine Ahnung warum. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich fange unten in Durban an und gucke mir die komplette Ostseite an, weil da ist das Wasser schön, Indischer Ozean. Bin dann in Sansibar irgendwann gelandet und habe dann einen Hotelinhaber kennengelernt. Und dem habe ich erzählt, bei 2 Glas Wein, ich hätte Bock auf Immobilienprojekte. Und da hat er mich beim Wort genommen, hat gesagt, hey, da 2. Reihe vom Strand, da ist eine Ruine ohne Strom- und Wasseranschluss, bau doch mal ein Gästehaus. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, so als Juristin bist du maximal nicht qualifiziert, machen wir doch. Und so hat das angefangen.
Ja, und dann so kurz vor Baugewinn ist dein Geschäftspartner abgesprungen.
Richtig.
Okay, also was war da mal deine erste Reaktion? Wann kam die zweite? Wie war die dann?
Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie meine Reaktion war, weil dieser Geschäftspartner war dieser Hotelinhaber. Und ich dachte, ich mache das mit dem zusammen, weil der weiß ja, wie man ein Hotel baut. Dann kann ich mich auf seine Expertise verlassen. Der wollte auch ein bisschen Kapital mit einbringen. Hat mich da dann auf der sicheren Seite gewogen. Und 14 Tage vorher, der war gerade in Frankreich, hat er mir geschrieben, ich wollte nur sagen, sorry, ich bin raus. Aber ich hatte zu der Zeit schon alles unterschrieben. So, und wusste, in 14 Tagen ist Übergabe. Und ich hatte 5 Monate Zeit, ein Gästehaus zu bauen, weil in 5 Monaten die High Season, die Hochsaison angefangen hat. Und es macht halt keinen Sinn, wenn man irgendwie 3 Jahre baut und kein Einkommen hat. Und deswegen war für mich klar, Deadline ist nach 5 Monaten. Und dann hatte ich 14 Tage Zeit. Ja, ich war geschockt. Ich war sehr geschockt.
Wie bist du dann raus aus diesem Schock?
Naja, ich habe mir gedacht, ja, ich habe jetzt alles unterschrieben, dann müssen wir halt alleine ein Haus bauen. Und irgendwie kriegen wir es schon hin.
Wie hast du es dann wirklich hingekriegt? Was ist so gerade aus dem Rückspiegel betrachtet? Was war so das Wichtigste, dass es dann geklappt hat?
Naja, ich habe mir überlegt, was brauche ich? Da ich keinen Plan von Häusern habe, brauche ich irgendjemanden, der Plan hat. Also habe ich einen Bauleiter organisiert. Und der Bauleiter hat Mitarbeiter mitgebracht. Und dann habe ich herausgefunden, dass es gab quasi Teams, einmal Team Dach, Team Wände, Team Rohre, Team Elektrik. So, und dementsprechend habe ich mir dann den Bauleiter geholt, die Teams aufgebaut und dann haben wir angefangen.
Und wenn du das jetzt, diese Geschichte, umlegst auf einen Unternehmer, eine Unternehmerin, was kann man daraus lernen?
Einfach mal machen.
Super, das passt perfekt zu unserem Podcast.
Also einfach mal machen, und ich glaube, dass ja sowieso jeder Unternehmer Unternehmen laufen deshalb, weil Top-Menschen für die Unternehmen arbeiten. Ein Unternehmer an sich ist nichts ohne sein Team. Und ich wusste einfach, ich brauche ein gutes Team. So, weil ich hatte ja keinen Plan.
Und dann ist die gute Frage, wie findet man das gute Team?
Ja, mein Team war dann auch gar nicht so gut. Das hat sich ja noch rausgestellt, werde ich auch nachher auf der Bühne erzählen. Weil ich dann relativ schnell rausgefunden habe, dass mein Elektriker eigentlich Fischer ist und mein Gaswasserinstallateur Metzger. Also die waren dann auch gar nicht so gut in der Form, also was jetzt die Ausbildung angeht, aber die hatten alle Berufserfahrung. So.
Das ist schon mal was.
Ja. Und ich habe mir dann einfach angeguckt, was die so machen, und habe mir die, wo ich gemerkt habe, die haben wirklich Ahnung, sozusagen rausgepickt.
Und auf deiner Website steht, also das hast du, glaube ich, selbst geschrieben, es ist zumindest in der Ich-Form, du hast deine Lektion von den Maasai-Kriegern gelernt. Was hast du von denen gelernt?
Niemanden töten auf der Baustelle, nicht durchdrehen.
Obwohl man einen Drang dazu hat, hör das jetzt raus.
Ach, des Öfteren. Also ich wollte des Öfteren den einen oder anderen erschlagen. Aber die Maasai-Häuptlinge haben einen Führungsstil, den ich mir so ein bisschen abgekupfert habe. Die sind in jeder Lebenslage ruhig. Die sind in jeder Lebenslage geduldig. Die sind entspannt und respektvoll. Das habe ich dann versucht umzusetzen.
Aber wie kommt man in diese Entspannung, wenn es eigentlich gerade überhaupt nicht entspannt ist?
Indem man weiß, dass es anders nicht funktioniert. Es hätte nichts gebracht, wenn ich auf der Baustelle eskaliert wäre, weil ich ja die leadende Person war. Und ich hätte auch den kompletten Respekt verloren.
Du hast ganz am Anfang, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber wie es um das gegangen ist, was ist Mut?
Ja.
Da hast du, glaube ich, erklärt, das bedeutet nicht, keine Angst zu haben.
Handeln, obwohl man Angst hat.
Obwohl man Angst hat, okay. Das heißt, das musstest du auch erst lernen, dass du, auch wenn du gerade Angst spürst, jetzt nicht den Kopf einziehst oder zurück nach Deutschland fliegst zum Beispiel, wäre ja auch eine Option gewesen.
Ja, es war keine Option, weil ich verantwortlich war für 50 Mitarbeiter. Und in Sansibar gibt es kein Sozialsystem. Das heißt, wenn ich beschlossen hätte, ich mache mich jetzt vom Acker, hätten 50 Familien ab morgen gehungert. Zum einen, zum anderen habe ich ja Kohle reingesteckt und hätte mein ganzes Geld verbrannt. Und dritter Punkt, aufgeben ist keine Option. Also ich gehöre zu den Menschen, ich weiß nicht, ob das so gut ist, die bis morgens um 5 Monopoly spielen oder Tischtennis bis um 4, bis ich gewonnen habe. Ich verliere nicht so gerne.
Okay, ich werde dich nicht fragen, ob wir spielen. Das war immer schon so, oder?
Ja, ist das war deine schon
Mentalität?
Immer so.
Okay. Ja. Jetzt muss man ja grundsätzlich nicht auf einer Baustelle in Afrika stehen, dass man an diesen Punkt kommt, wo man sich denkt, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich bin jetzt echt am Boden. Der Geschäftspartner ist abgesprungen, was auch immer. Das kann dir mitten in Österreich, Deutschland, Europa auch passieren. Und es gibt auch spannende Studien. Zum Beispiel laut Deloitte sind mehr als 70% der Führungskräfte von mentaler Erschöpfung betroffen. Hm. Und du sagst, hinter solchen Zahlen stehen Menschen, die kaum noch atmen können. Was hat sich denn da in den letzten 10, 20 Jahren verändert und warum reichen da so klassische Resilienztrainings, denkst du, nicht mehr aus?
Das ist natürlich höher, schneller, weiter, weil wir uns immer höhere Ziele stecken. Aber es geht, glaube ich, auch darum, dass die Führungskräfte vielleicht nicht sagen, hier ist jetzt mal Stopp. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt in der Sandwich-Position als Führungskraft und würde Ziele bekommen, die komplett unrealistisch sind, dann steht es mir ja frei zu sagen, da kann ich nicht, also da mache ich nicht mit. Und dazu braucht man natürlich Courage, ist klar. Aber ich glaube, dass dieser Stress eben dann entsteht, wenn man da mitgeht, wenn man nicht auf sich achtet.
Aber glaubst du nicht, dass dann ja trotzdem dieses, also Courage brauchst, es braucht viel Mut, das zu sagen. Und vielleicht ist aber im Hinterkopf dieser Führungskraft das Bewusstsein, oh, man hat einen Hauskredit abzubezahlen, man hat eine Familie zu ernähren, was auch immer. Wie schafft man es dann trotzdem, für sich einzustehen und diese Klarheit zu sagen?
Indem man Optionen schafft. Also dann schicke ich einfach 50 Bewerbungen raus und bewerbe mich woanders hin. Also ich glaube, dass man in Optionen denken darf und nicht in Mangel und Optionen schafft, dass man eben nicht aus Angst irgendwas macht.
Und was ist so, wenn du eben mit Führungskräften arbeitest oder Unternehmern, die genau an diesem Punkt sind, erkennst du da so eine Gemeinsamkeit? Ist es diese Angst? Und dann fehlt vielleicht auch der Blick auf Optionen oder wie kann man das verstehen?
Genau, beides. Die Angst, die Option und einfach vielleicht auch den Mut zu sagen, das ist, was ich will und ich stehe dafür ein.
Wie kommt man dorthin? Muss man dazu nach Afrika reisen und bei dir einen Retreat machen? Wie funktioniert das dort? Brauchst du vielleicht auch so einen Ortswechsel? Nein.
Nee, was ich glaube, was da hilft, also man braucht dafür Selbstbewusstsein und das bekommt man, wenn man regelmäßig aus seiner Komfortzone rausgeht. Also wenn man regelmäßig Dinge macht und da muss man nicht nach Afrika gehen, vor denen man Angst hat und es trotzdem macht und dann merkt, hey, habe ich geschafft. Und jedes Mal, wenn ich was geschafft habe, mache ich einen Haken hinten dran und werde automatisch selbstbewusster.
Und wie läuft es zum Beispiel bei dir ab, wenn du dort einen Retreat machst in Kenia? Stehe ich dann vor einem Tier, vor dem ich mich fürchte?
Ja, also ich hatte ja kürzlich erst einen Retreat und die Ladies sind alle aus ihrer Komfortzone, alleine schon der Kontinent an sich. Ne? Also die sind in Sansibar gelandet und du wirst halt dort zum Beispiel ständig angequatscht. Und das war schon mal der erste Schock. Aber wir haben natürlich auch viele Dinge gemacht. Wir sind mit dem Propellerflugzeug von Sansibar nach Arusha geflogen. Und die Hälfte meiner Retreat-Teilnehmerinnen hatte Flugangst. So, ne? Lauter so Geschichten. Oder dass man den Weg alleine nach Hause findet. Ich habe ja nicht Wegbeschreibungen bereitgelegt oder sonst was. Und dann habe ich gesagt, so, herzlich willkommen.
Google Maps funktioniert jetzt auch nicht, oder?
Ja, aber also da gibt's keine Straßen. Auf Sansibar hast du sandige Wege. Und da musst du irgendwie wieder zurückfinden.
Haben am Ende alle zurückgefunden?
Das haben alle haben überlebt.
Wie lange hat das Retreat gedauert?
10 Tage.
Und was merkst du da so für Veränderungen?
Naja, also die Hälfte von meinen Retreat-Teilnehmerinnen ist jetzt im Gym, im Fitnessstudio, machen alle Sport. Und die haben sich die ganze Zeit nicht getraut, in Social Media online zu gehen. Ich sehe ständig Posts auf Instagram, Videos von links und rechts und oben und unten. Also ja, ich glaube, das hat schon ein bisschen was gemacht.
Also es verändert auch den Blickwinkel, oder?
Ja.
Und nimmt es ein bisschen auch die Frage weg, was würden die anderen denken? Weil wenn du sagst, so plötzlich posten die und vorher vielleicht haben sie eher Sorge gehabt.
Ja, wahrscheinlich. Wenn du selbstbewusster wirst, wird es dir weniger wichtig, was andere denken.
Und glaubst du, dass diese Resilienz, dass es ein Stück weit auch angeboren ist oder dass es jeder grundsätzlich lernen kann?
Ich glaube schon, dass es teilweise angeboren ist. Denke ich schon. Es gibt ja Kinder, die einen stärkeren Charakter haben und andere Kinder halt, die vielleicht ein bisschen sanfter, softer sind. Aber ich glaube schon, dass man es lernen kann, indem man einfach darauf achtet, was man in seinen Kopf reinlässt, was damit anfängt, mit wem umgebe ich mich? Umgebe ich mich mit Menschen, die wohlwollend mir gegenüber gestimmt sind oder Menschen, die mir den ganzen Tag erzählen, du bist doof, das schaffst du eh nicht. Also Leute, die den ganzen Tag an dir zweifeln oder, so wie ich das Glück hatte, Eltern, die sagen, go for it. Egal, was du machst, wird schon.
Und wo denkst du, soll man anfangen? Zuerst bei dem, dass man das Umfeld umgestaltet oder dass man zuerst bei sich selber irgendwas macht, dass man anders darauf reagiert?
Und ich glaube, dass wenn man sein Außen verändert, das Innen mitgeht. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man sagt, ich verändere mich jetzt und bleibe in seinem Umfeld. Ich habe mein Umfeld verändert, die Sachen, die ich in meinen Kopf reingelassen habe, nämlich was für Podcasts ziehe ich mir rein oder rede ich jeden Tag mit meiner Nachbarin, die montags sagt, ach, es muss, wenn ich frage, wie es geht. Also was lasse ich in meinen Kopf rein? Was konsumiere ich an Medien? Zum Beispiel euer Podcast, ne?
Eine Produktplatzierung. Nina, du sagst, jeder von uns könne erfolgreich sein. Die wenigsten jedoch sind geduldig und positiv genug, um es so lange durchzuziehen, bis der Erfolg sich einstellt. Wie lernt man diese Geduld und dieses positive Mindset?
Wie lernt man das? Konsum von positiven Medien über Jahre wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich mich nicht schon seit 10 Jahren oder so damit beschäftigen würde, ne?
Einer deiner Berufswünsche, als du noch ganz jung warst, war auch Politikerin. Was würdest du denn gerne in der Welt verändern? Welche Gesetze würdest du gerne einführen?
Welche Gesetze? Ich glaube, ich würde gar nicht gerne primär Gesetze einführen, sondern was ich schön fände, wäre ein Umdenken der Menschen. Insbesondere im Dachraum, dass man ein bisschen weggeht vom Ego und mehr auf den anderen achtet. Also weniger ich und mehr du. Das wäre was, was ich gerne ändern würde, weil ich merke in Sansibar und in Kenia, wie schön das Miteinander ist. Im Alltag, wie zuvorkommen die Leute miteinander umgehen, wie liebevoll, wie respektvoll. Und dann daraus resultieren, denke ich, eben auch das Strahlen in den Augen. Also man läuft nicht so im Schutzmodus rum, weil man Angst hat, dass man von seinem Gegenüber eins aufs Dach kriegt, sondern man kann irgendwie offen bleiben, weil man weiß, es bleibt sowieso jeder respektvoll. Das würde ich gerne ändern.
Das heißt, was können wir hier im Dachraum von den Afrikanern lernen?
Ach, wenn man das so sagen kann, ein herzlicheres Miteinander, weil es gibt ja schon sehr viele herzliche Menschen. Aber vielleicht noch ein Ticken herzlicher.
Was sind so deine Learnings der vergangenen Jahre, wo du sagst, das kannst du auch immer mitnehmen in deinen Trainings, in deinen Retreats, was du von dir selber weitergeben kannst?
Geduld. Geduld, Toleranz und durchhalten. Nicht aufgeben, wenn es schwierig wird. Ich glaube, das war mein größtes Learning mit dem Haus. Weil es gibt ja 3 Millionen Situationen im Leben, wo man Herausforderungen hat. Immer im Leben, auch privat. Bleibe ich positiv oder male ich mir das Worst-Case-Szenario jeden Tag aus? Ich glaube, dieses positive Mindset und dranbleiben, ja, und abwarten, geduldig, das spielt ja alles irgendwie geht ja miteinander, dass man einfach geduldig bleibt, bis sich der Erfolg einstellt.
Die Frage zum Schluss.
Und zu allerletzt, weil du jetzt kurz vor deinem großen Auftritt stehst, was macht man, damit man da so gelassen sein kann?
Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig gelassen, ne? Also ich habe natürlich auch Adrenalin und freue mich, aber ich sehe es einfach als Energiebooster, den ich dann mit auf die Bühne nehmen kann.
Dann wünsche ich dir jetzt schon viel, viel Spaß. Ich freue mich schon sehr darauf. Alles, alles Gute, Nina. Ja, natürlich.
Ach, cool, Dankeschön.